Ich habe letzte Woche gehört, in Dortmund ist ein Polizist gestorben, weil er in eine Steckdose ejakuliert hat.
Nein.
Doch.
German Funny Bones. Gespräche mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann.
Hallo da draußen, hier ist wieder German Funny Bones und vor mir sitzt niemand Geringeres als Caroline Kebekus. Hi, yeah. Caroline. Du, Caroline, bei dir ist es so, da ist dieser alte Spruch, man muss sie nicht vorstellen, jeder kennt sie, das stimmt bei dir. Mhm. Dennoch möchte ich mal kurz zusammenfassen, du bist Stand-Up-Comedian, ja. Du bist Kabarettistin, Moderatorin, Schauspielerin, Sängerin, Synchronsprecherin und Karnevalistin.
Was mit Model?
Model?
So bin ich nicht, ne?
Natürlich, stimmt. Doch. Model auch noch? Habe ich sonst noch was vergessen?
Nein?
Dann hast du Take Meyers Erben gewonnen, den Prix Pantheon, unzählige Male den Deutschen Comedy-Preis und jüngst den Niedersächsischen Frauenmedienpreis, den sogenannten Juliane Bartel-Preis. Mhm. Du hast eine erfolgreiche Bühnenshow, bist vor 1000 Menschen unterwegs in Arenen der Republik, hast eine eigene Fernsehsendung, Pussy Terror TV und bist mit deiner Band Beer Bitches im Namen des Gölschen Rock'n'Roll unterwegs. Mhm. Ist das so zusammengefasst?
Das ist perfekt, ja.
Wann machst du das alles?
Ich weiß es nicht.
Oder wenn man das so hört, ist krass, oder?
Ja, ist schon viel. Also da muss man, man hat halt kein Privatleben mehr, ne? Sagen wir mal, wie es ist. Also meine Eltern treffe ich immer Backstage. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei meinen Eltern zu Hause war.
Also die sind öfter bei dir dann bei der Show hinten, ja. Hinter den Kulissen?
Wobei, meine Mutter war letzte Woche hier und hatte ich so ein bisschen Stimmprobleme. Ich war so ein bisschen erkältet und hat sie mir eine Hühnersuppe gebracht und Stricken beigebracht.
Das ist geil.
Ich kann ja häkeln sehr gut. Das hast du vergessen übrigens in deiner Aufzählung. Ich bin eine sehr gute Häklerin.
Ja.
Und jetzt kann ich auch stricken.
War das bei dir auch so? Weil bei meiner Gattin ist es auch so, sie häkeln kann sie.
Ja.
Konnte aber nie stricken.
Ja, genau.
Und hat sich das jetzt irgendwie drauf geschafft.
Ja.
So mit so Tutorials und so.
Mein Gott, wieso erfahre ich das von dir, dass deine Frau auch strickt?
Ja, tut sie. Ihr könntet euch mal zusammen, könnt ihr euch mal treffen?
Ich schicke ihr jetzt ein Bild von meinem neuen Strick.
Ja, mach das bitte. Ja. Da sitzt du da und mit ihrer Lesebrille, ja, strickt dann.
Schön.
Ja, und das Beste. Kam vom Häkeln. Das ist also der klassische Weg. Man kommt vom Häkeln dann zum Stricken.
Ja, ja.
Und dann geht's weiter und man bestellt sich Bahnenstoff und schneidet sich die Kleider selber.
Ja.
Also vielleicht ist das auch ein Weg.
Ja.
Und das ist auch irgendwie das Thema dieses Podcasts. Das ist eine Hammerüberleitung, wenn ich drüber nachdenke.
Wow.
Man merkt es erst jetzt.
Okay, ja,
das erschließt sich erst jetzt, weil die Entwicklung, die jemand nimmt, bis er dann auf der Bühne landet, ist der Kern dieses Podcasts. Also ich möchte darüber sprechen. Dein Weg nach lustig.
Ja.
Und ich fange immer gerne am Anfang an, in der Kindheit.
In der Kindheit.
Die kleine Caroline.
Ja.
War die lustig?
Die hat sehr gerne Witze erzählt.
Ja.
Ich konnte sehr viele Fritzchenwitze und so diese... gehen drei Leute irgendwo hin und machen so drei Sachen, wo am Ende das Ende lustig ist. Und manchmal habe ich so schlecht erzählt, dass die Leute bei der Pointe nicht gelacht haben, weil ich was vergessen habe oder so. Ne?
Ja.
Und dann habe ich mir als Kind angewöhnt, dann habe ich einfach weitererzählt, als wäre der Witz noch nicht zu Ende gewesen. Und dann hat Fritzchen gesagt, bla bla, und hat keiner gelacht. Und dann ging Fritzchen weiter und kam zu einer anderen Frau und hat da, und es ging so endlos, bis die Leute so, nee, schön, gut, dann.
Das war Impro. Das waren die ersten Spuren von Impro waren das.
Ja, und schlecht einfach. Nee, ich habe sehr gerne performt. Also es gibt schlimme Videos von mir, wo ich vortanze, wo ich im Keller meiner Oma war, so ein Partyraum, da stand ein Klavier und da habe ich dann Stuhlreihen aufgebaut, wirklich... Klappstühle hintereinander gestellt. Ich konnte nichts auf dem Klavier. Ich habe ja irgendwann Klavierunterricht gehabt, aber da konnte ich noch gar nichts. Dann habe ich die ganze Gesellschaft, das war immer auf Geburtstagen oder so, habe ich dann runtergebeten und bin dann richtig so aufgetreten. Die Leute haben geklatscht, dann habe ich mich so verbeugt, habe mich ans Klavier gesetzt, habe Kauderwelsch gespielt und mich dann wieder verbeugt und bin wieder abgegangen.
Also war das schon spürbar, dass der Weg für dich auf die Bühne so eine Option ist?
Da in der Zeit? Also, ja, wenn man sich das jetzt anguckt, dann denkt man ja. Oder ich habe immer Weihnachten immer, Papa, ich will noch mal was in die Kamera machen. Also mein Vater so eine riesige Kamera gehabt, wo eine VHS-Kassette reingekommen ist. Und ich hatte immer, ich will dem Nikolaus noch ein Gedicht vorsagen, ich kann noch was vorsingen und so. Das hat dann aber irgendwann aufgehört. So mit der Pubertät war ich dann wahnsinnig schüchtern. Und dann kam das irgendwann wieder... so mit 14, 15.
War dir eine lustige Familie? Ist so Humor in der Familie präsent gewesen immer im Familienleben?
Ja, schon. Also meine Eltern haben immer viel lustige Sachen. Die hatten diese lustige Otto-Platte, die konnte ich irgendwann auswendig. Emil hatten wir auf Platte.
Emil Steinberg.
Ja.
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 Okay.
Das war aber alles so auf Kassette aufgenommen.
Ja.
Und dann haben wir so, wir hatten so eine Kinderliederkassette, wo vorher Emil drauf war. Und dann kamen immer so die Schlümpfe Weihnachtslieder oder so. Und dazwischen so aus Versehen eine halbe Emil-Nummer und so. Deswegen konnte man das alles auswendig. Und dann irgendwann habe ich durch meine Eltern mehr oder weniger, also mit meiner Mutter immer, die Hallervorden geguckt, was ich wahnsinnig lustig fand. Und dann irgendwann, als ich so 11 oder 12 war, haben meine Eltern, die waren große Stunksitzungsfans. Mhm. Und das ist ja in Köln diese alternative Karnevalsbewegung. Ich weiß nicht, gibt es das in Mainz auch? Das ist so den traditionellen und den alternativen Karneval?
Wir haben die Drecksäck, heißen die bei genau. uns. Also die sich so ein bisschen auflehnen gegen die üblichen Strukturen im Karneval.
Genau, genau.
Und dann ihren Karneval machen.
Genau.
Meist ein bisschen härter, ja. Meist ein bisschen
politischer,
genau. Und, ja,
genau. Und in Köln ist das ja eine riesige, gibt es ja wahnsinnig viele Sitzungen im alternativen Karneval.
Das ist ja der Hammer.
Wo alle Strukturen anders sind. Ne? In traditionellen Vereinen ist ja keine Frau Präsident. Ich bin ja in meiner Karnevalssitzung Präsidentin.
Das muss man sagen, das habe ich übrigens bei der Aufzählung vergessen. Du bist Karnevalspräsidentin sogar, nicht nur einfach Karnevalist, sondern
genau.
Sitzungspräsident. Und bei deiner Sitzung, kann man auch mal sagen an der Stelle.
Genau.
Auch alternative Fasnacht.
Richtig.
Ja. Karneval, alternativer Karneval. Verzeih mir, ich komme aus Mainz, siehst mir nach, dass ich Fasnacht
gesagt habe. Nein, kein Problem.
Ja.
Und da haben wir immer die Stunksitzung geschaut, die es ja schon seit den 80ern gibt. Und da war dann plötzlich Gabi Köster auf der Bühne.
Okay.
Und ich weiß noch, dass das für mich als Kind total anders war, als alles, was ich vorher gesehen habe. Weil das irgendwie, die war total frech und laut und die hat zwar eine Figur gespielt, aber es war einfach todlustig. Ich konnte die ganze Nummer auswendig. Und dann musste ich immer auf Geburtstag sagen, mach nochmal das Nicole. Die Nummer hieß die dümmste Praline der Welt.
Ah, das war auch ein Programm, mit dem sie dann auf Tour
genau,
gegangen
ist. Genau, damit ist sie dann auf Tour gegangen. Dann war das so ihr Durchbruch, mehr oder weniger. Und das war schon so, dass ich dachte, ey, das ist ja cool. Und habe ich mir insgeheim, habe ich mir schon gewünscht, sowas mal zu machen.
Wie alt warst du da?
11, 12.
11?
Ja. Also ich habe da schon so gedacht, ich glaube, sowas könnte ich. Aber man ist damit ja, man geht damit nicht hausieren. Man sagt natürlich, klar, will ich Tierärztin werden oder sowas. Weil ich weiß nicht so richtig, ob das ein Beruf ist, was man da machen kann. Und dann haben wir, mein Bruder und ich, haben wahnsinnig viel Fernsehen geguckt. Ne? Wir waren richtige Fernsehkinder-Generation. Immer vormittags Cartoons am Wochenende und was wir uns ergattern konnten außerhalb des Fernsehverbots und der normalen pädagogisch wertvollen Erziehung wie Musikschule und sowas, haben wir nur Fernsehen geguckt. Wir haben Simpsons geguckt, wir haben diese ganzen strangen Cartoons auf Nickelodeon geguckt, diese, kennst du noch, Cat Dog, vorne Katze, hinten Hund.
Um Gottes Willen, ey, nein.
Da müssen Leute so harte Sachen genommen haben.
Ja. Ich finde aber bei SpongeBob, wenn du dir das anguckst, da muss doch jemand auch Drogen genommen haben.
Oder Roccos modernes Leben, kennst du das noch? Das ist so ein Känguru und seine. Das ist alles todlustig. Das haben wir alles geguckt. Der Umgekrempelte gab es auch. Ein Junge, der zu feste geschaukelt hat und dann mit der Schaukel einen Überschlag gemacht hat und dann war der umgekrempelt. Sein Poloch war oben auf dem Kopf und er war. Seine Organe waren außen und sein.
Das ging dann im Horrorfilm dann
irgendwie. Das ist total lustig.
Und, aber da, also dieses Interesse, sich irgendwie darzustellen, sich auszudrücken und sowas. Ich frage dich deswegen, weil viele sagen, sie haben da so einen Weg gefunden, um Aufmerksamkeit zu erreichen, die sie von einem anderen Weg nicht erreichen konnten.
Ach so.
War das irgendwie so, da hast du dich irgendwie nicht beachtet genug gefühlt und es deswegen gemacht oder fandst du es einfach grundsätzlich irgendwie toll, einfach da Leute zu bespaßen?
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie gedacht habe, boah, ich brauche mehr Aufmerksamkeit.
Also okay.
Aber kann sein, weiß ich nicht, das müsste man tiefenpsychologisch vielleicht mal
eingucken. Ja, ich habe zum Beispiel ganz viele, die ältere Geschwister haben,
ja.
Die dann über den Humor so einen Weg gefunden hatten, um sich ein bisschen durchzusetzen.
Aha.
Weil natürlich die älteren Geschwister puttern einen unter und sowas. Hast du einen jüngeren Bruder, vielleicht müssten wir den mal fragen, ob der sich untergebuttert gefühlt hat.
Ganz sicher.
Ja, hast du deinen Bruder im Griff gehabt?
Ja, natürlich. Mein Bruder ist 4 Jahre jünger. Ich konnte dem sehr lange, solange er mir körperlich unterlegen war und geistig, konnte ich dem natürlich totale Scheiße erzählen, ne? Immer das, was steht da, wenn er noch nicht lesen konnte, dann stand immer, hol mir Schokolade von unten oder so. Also ich konnte dem sehr.
Das ist das Gesetz im Haus. Ja, das hängt da an der Wand, du musst mir Schokolade holen.
Ja, sowas halt. Und dann irgendwann, klar, ist er mir natürlich körperlich überlegen gewesen. Wir haben uns ja nie richtig scheiße verhalten oder wir haben auch nie so richtig gekämpft oder so. Wir haben uns geprügelt, aber nur mit Absprachen vorher. Also wenn wir Lust hatten auf einen Kampf, dann haben wir gesagt, wollen wir ein Kämpfchen machen? Und dann ja oder nein, wie auch immer. Also es war eine einvernehmliche Prügelei. Und dann haben wir immer so Abstufungen gehabt. Nur Spaßkämpfchen oder richtiges Kämpfchen. Und dann, das fällt mir gerade ein, wir haben immer gesagt, mit Schmerzen, aber ohne Blut. Also das jetzt nicht zum Äußersten.
Also wie Catchen dann? Also wie amerikanisches Wrestling?
Ja, wir haben auch sehr viel Wrestling geguckt übrigens.
Ah, siehste, da ist es nämlich. Hulk Hogan und sowas. Ja. Oder
The Hitman Hart. Undertaker.
Undertaker. Ja, die Zeit war das.
Ja, na klar.
Und das habt ihr dann zu Hause nachgespielt im Wohnzimmer?
Zu Hause nachgespielt.
Ja. So vom Sofa runtergesprungen, und, so. Ja. Runtergesprungen und einfach so den Closing Move.
Ja.
Heißt Closing
Finishing
Move, oder?
Finishing
Move. Ja. Und dann hat Köln was damit zu tun? Wahrscheinlich schon, oder?
Ich glaube schon.
Natürlich auch über die Stunksitzung. Ist ja klar, dass das.
Ja, also die Stunksitzung hat bei mir und überhaupt so Karnevalbüttenreden, lustige Lieder und so, das hat schon sehr. Die Kultur hier hat das schon sehr zu beigetragen.
Wann ging es musikalisch bei dir los? Das muss ja irgendwann auch. Muss es ja ernsthaft.
Ich war mal im Kirchenchor.
Ja.
Weiß nicht, ob das gilt. Da bin ich rausgeflogen.
Doch, wirklich? Aus dem Kirchenchor rausgeflogen?
Ja, ich glaube aber, weil wir Blödsinn gemacht haben. Ja. Wir haben Blödsinn gemacht, und aber es hieß offiziell, dass wir halt auch nicht so gut singen würden. Und dann.
Der, der die Entscheidung damals getroffen hat, wird es wahrscheinlich bereuen.
Weiß ich nicht. Die waren, glaube ich, froh, dass wir mal die Fresse gehalten haben. Ja. Ich habe irgendwann, als ich ein Praktikum gemacht habe beim Fernsehen, da mussten. Wir haben ja immer so Voice-Overs gemacht von irgendwelchen Ausschnitten aus dem Fernsehen. Damals konnte man die auch einfach, ich weiß gar nicht, ob das noch geht, konnte man die aufnehmen und dann einfach übersynchronisieren. War auch so rechtemäßig alles scheißegal.
Ich glaube, das ging damals schon nicht, aber man war da legerer.
Genau. Ja.
Ja. Bei welchem Sender hast du Praktikum gemacht?
Ich habe nicht beim Sender Praktikum gemacht, ich habe bei der Jenke PSB ein Praktikum gemacht. Die hat für die Taifun AG, also von der Produktionsfirma, die haben die Freitagnacht-News gemacht für RTL.
Okay.
Ja.
Also auch ein Comedy-Format, bei dem du dann letztlich gelandet bist.
Ja, ja, da war ich 19 und da habe ich dann sozusagen meine Ausbildung gemacht. Ne? Ich habe da ja 4 Jahre gearbeitet. Erst Praktikantin, dann Redaktionsassistentin und da habe ich halt total habe überall gesessen. Im Schnitt, in der Abnahme, in der Besprechung, beim Dreh, überall. Und da haben wir manchmal eben diese Voice-Overs gehabt oder so Werbeparodien. Und dann haben wir jemanden gebraucht, der das Jingle singt. Und dann war man als Praktikantin natürlich einfach verfügbar. Und dann haben wir einfach gesagt, mach du das mal, sing das mal. Und dann, geht ja eigentlich ganz gut. Und dann wurde ich immer für so Gesangsparts dann genommen. Und dann habe ich irgendwann eine Band gegründet mit einem drei Autorenkollegen. Die Immis. Und mit denen
die gibt es heute noch,
die Immis? Nee, die gibt es nicht mehr.
Nein?
Nee, wir haben uns sozusagen auf unsere Kernkompetenz, das Trinken, verständigt. Und aber mit den Bierbitches bin ich jetzt unterwegs. Das hat sich so ein bisschen. Da sind aber Teile der alten Band dabei. Also man.
Okay, okay.
Ja.
Aber ihr trinkt jetzt mit der Band ab und an noch?
Ja.
Okay.
Schon.
Ja. Ja, gut, ich meine, wird ja oft gemacht bei Bands, dass man trinkt und Musik macht. Ja. Da kann man dann irgendwann tatsächlich.
Einer muss es machen.
Ja, klar. Und das heißt also, du warst bei dieser Produktionsfirma gewesen, hast von der Pike auf das eigentlich alles gelernt,
genau.
was da so zu tun und zu machen ist.
Ja.
Und was war in dem Moment deine berufliche Perspektive? Wahrscheinlich
ich
ja auch noch
19.
Nicht, ich will vor die Kamera.
Ich war 19, ich hatte keine berufliche Perspektive. Meine berufliche Perspektive war, ich muss nicht mehr in die Schule. Wie geil ist das? Ich wollte schon irgendwas studieren, ich hatte mich wie nennt man das, beworben für Theaterwissenschaften, also wenn man den NC nicht hat.
Eingeschrieben?
Nee, nicht, da bist du ja nicht eingeschrieben, sondern du bist auf dieser Warteliste.
Ah, ja, bei dieser Verteilungsgeschichte, ich weiß nicht, gibt es das heute noch, wo du dich da irgendwie bei so einem zentralen Organ anmelden
willst? Genau, ZVS.
Du hast recht, zentrale Studienplatzvergabe.
Richtig.
ZSV?
Zentrale Vergabe für Studienplätze.
Ja, genau, so ist es, ja.
Prüfst du das eigentlich nachher nach oder kann es sein, dass wir einfach wilde Behauptungen aufstellen, dass sowas Realität ist?
Ich will ja die Leute ein bisschen triggern. Das heißt also, ich warte schon auf die Klugscheiße, die dann hinterher schreiben. Okay. Hör zu.
Aber das gibt's noch, glaube ich, oder? Wie sollen wir sonst regeln? Oder gibt's noch MCs? Oh Gott. Naja, jedenfalls war der NC für Theaterwissenschaften war 1,9, weil jeder wollte Theaterwissenschaften studieren. Und ich hatte 2,9. Das war einfach mal nicht 1,9.
Ja.
Und dann habe ich mich auf dieser Warteliste eingeschrieben und habe dann aber, da darfst du dich nicht für was anderes einschreiben. Du musst halt dann irgendwas anderes machen, während du wartest auf diesen Studienplatz.
Ja.
Und dann, um diese Zeit zu überbrücken, habe ich dann dieses Praktikum gemacht und bin aber dann in dem Praktikum sozusagen hängen geblieben.
Ja.
Aber ich hätte schon was studiert. So. Also dieser Komikerberuf, der so ganz, also wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich schon, dass der irgendwo im Kopf war. Aber so richtig ernst genommen als Beruf, in dem man, also mit dem man sein Geld verdienen kann, habe ich das nicht. Also
das ist tatsächlich bei mir ja auch so gewesen.
Ja.
Aber weil wir ja auch aus so einer Generation kommen, wo man gehört hat, mach was Anständiges. Ja, also und vor allem, wir haben
ich wollte auch was, also wollte
ja,
ich auch.
Das ist uns so eingepflanzt worden und ja. Wir haben ja noch eine Gemeinsamkeit. Dein Vater war ja auch Banker. Ja? Der, ja. Also, das heißt, also total traditionelle Berufsbilder einfach, die da in den Familien existiert haben, wo erstmal so Künstler-Dasein, so
was soll das sein? Ja.
Was ist das? Das macht man nicht.
Ja, wobei meine Eltern, muss man sagen, aber ganz. Als sie mich das erste Mal so auf der Bühne gesehen haben und die ersten Sachen, die ich gespielt habe, und dann irgendwann stand ich ja vor der Entscheidung, fuck, was mache ich denn jetzt wirklich? Mhm. Weil mein Job, den ich dann da hatte bei der Produktionsfirma, den gab es einfach nicht mehr. Ne? Meine Stelle war sowas von sinnlos geworden. Die haben mir dann mehr oder weniger gekündigt oder meinen Vertrag nicht weitergemacht. Und ich hatte aber so viele Anfragen schon von anderen Sachen, wo ich spielen konnte und hatte schon so halb Schauspielunterricht. Aber es war auch dann so eine halb konsequente Entscheidung. Also will ich jetzt Schauspielerin werden oder was? Was ist denn das für ein... Also ich habe ja bis dato nur lustige Sachen gespielt. Will ich jetzt auf eine Schauspielschule? Und das kam mir alles so seltsam vor. Also auf eine Schauspielschule, das wäre auch irgendwie in die falsche Richtung gegangen. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, du musst es schon, versuch das mal mit dieser Comedy-Sache. Und dann hat mein Vater, weiß ich noch, mir 1.000 Euro überwiesen, damit ich so die ersten Monate, meine erste Wohnung hat 300 Euro Miete gekostet, glaube ich, oder 320.
War warm oder kalt?
Es gab kein Warm, ich hatte keine Heizung.
Ach.
Kohleofen, okay. Tatsächlich.
Wirklich?
Wirklich.
Ach du Gott.
Mhm.
Ja.
Und da hat er mir 1.000 Euro überwiesen und dann habe ich schon 3 Wochen später oder so hatte ich ein Casting für Was guckst du und habe ab da alle Frauen da gespielt und da konnte ich dem Papa sofort die 1.000 Euro zurückgeben.
Lass uns noch mal ein kleines Stück zurückgehen in die Schule. Auch Klassikerfrage, die einem immer wieder gestellt wird. Klassenclown und so. Ich erlebe es bei vielen Kollegen, dass es nicht so war, dass sie eben nicht der Klassenclown waren. Wie war das bei dir in der Schule? Irgendwie Humor im Klassenzimmer eine Rolle gespielt?
Ja, schon. Ja? Also doch. Also nicht am Anfang. Ich war sehr schüchtern am Anfang und so. Aber dann irgendwann nach der Pubertät, oder bei Mädchen ist das ja früher vorbei oder so. So, ich glaube so mit 15, 16. Da war das schon so. Also da war ich dann so typische Life of the Party, ne? Also wenn irgendwo eine Party war und die hat in der Küche geendet, dann habe ich eine Geschichte erzählt und alle haben zugehört.
Und hast du auch in der Schule so schon in Stücken mitgespielt, Theater, AG, irgendwie sowas? Nicht. Band, Schulband?
Nee.
Auch nicht?
Nee.
Okay.
Ich habe meinen Abi-Streich moderiert.
Ja gut, das war da auch schon ein Signal.
Das,
ja.
Das
eine Prankshow hast du sozusagen, würde man heute sagen.
Ja.
Abi-Streich, machen die das noch?
Doch.
Ja, sind die nicht mittlerweile so brav und alle irgendwie so... Ja. Macht man den Abi-Streich?
Doch, ja, ich denke schon.
Okay. Ja, bei uns wurde ja die ganze Schule auseinandergenommen. Also,
ja, früher gab es auch diese... Irgendwas wurde auch verboten.
Es ist doch immer so. Also wenn beim Abi-Streich nicht irgendwas verboten wird, dann war er nicht richtig.
Ja.
Ich weiß noch einmal, das hat mich total fasziniert, zwei Abi-Jahrgänge vor mir, die haben das Treppenhaus in einen Bach verwandelt. Die haben so Teichfolie vom obersten Stockwerk nach unten ausgelegt und haben dann das ganze Treppenhaus unter
geflutet.
Wasser geflutet mit so einem System, dass das wieder hochgepumpt wird.
Was?
Und das war dann in den Folgejahren die Benchmark. Also da musstest du rankommen oder drüber kommen.
Ja.
Das hat die Direktion natürlich überhaupt nicht gefreut. Und das endete dann, und das war der Punkt, wo bei uns der Abi-Streich dann reglementiert wurde. Dann hat einer ein Jahrgang verschiedene Nebelmaschinen in den unterschiedlichen Stockwerken aufgebaut und hat Nebel reingeblasen.
Ja.
Und die ganzen Sextaner, die Kleinen, waren dann alle komplett orientierungslos und sind gegen Wände gelaufen. Und das war dann auf einmal, dann war es nicht mehr lustig und dann musste das reglementiert werden.
Ja.
Aber du hast den Abi-Streich moderiert. Und war er gut, euer Abi-Streich?
Ja, der war fantastisch.
Ja? Weißt du euer Abi-Motto noch?
Ja, die letzten Götter des Jahrtausends, denn Abi 99.
Also kein Wortspiel mit Abi?
Nein.
Schon mal sehr sympathisch.
Nein, aber mein Vorschlag wurde leider abgelehnt.
Ja.
Wir waren das Heinrich-Heine-Gymnasium, oder?
Ja.
Das gibt's ja noch, ne? HHG. Und mein Motto wäre gewesen, haha, ich geh. Fand keiner lustig.
Nein.
Nee.
Das ist doch gut, das ist ein gutes Motto.
Ja, auch gut.
Ja, ja, haha, ich geh.
Aber wir hatten nicht sowas wie Abikalypse oder so eine Scheiße.
Ja, wir hatten...
Hattet ihr, ne?
Trabi.
Genau, bitte?
Trabi, 13 Jahre lang drauf gewartet.
Das ist aber lustig.
Das war unser Abi-Motto.
Oh,
ja,
das war schon lustig.
Ja, und dann nach der Schule orientierungslos verloren und dann diesen Weg erstmal in dieses Praktikum genommen.
Ja.
Bei mir war ja so, also ich habe ja dann erstmal Zivildienst gemacht und ich war saufroh für die Zeit.
Oder? Ja.
Weil da hatte ich eine Aufgabe, die mir so auch ein bisschen gegeben worden ist. Ich musste halt irgendwas machen und war so froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen musste, weil ich hätte keine Ahnung gehabt, was ich machen sollte.
Finde ich auch. Ich finde auch tatsächlich, wenn man jetzt überlegt, dass man mit 18, 19, ja. Ich meine, die Leute, die noch 12 Schuljahre jetzt noch nur haben,
ja.
Die sind ja mit 18. Ich war 19, als ich im Abi fertig war. Also doch, 99 habe ich das Abi gemacht. Im Mai bin ich 19 gewesen. Aber wenn du 18 bist, Entschuldigung, wie soll ich denn wissen, was ich machen will? Und also ich finde es auch total normal, wenn man mal zumindest einmal den Studiengang wechselt. Weil wer ist denn so ein Nerd, dass der schon irgendwie mit 18 weiß, okay, ich studiere jetzt so und so viele Jahre das, dann mache ich die Praktika, dann mache ich die Weiterbildung und dann kann ich da und da in der Firma in Shanghai arbeiten oder was?
Ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen die Richtung dahin geht. Ich finde das immer ein bisschen tragisch, weil die ja nicht mehr so richtig, also das Studium ist ja auch bei weitem nicht mehr so ausschweifend, wie wir das noch zelebriert haben.
Hast du denn was studiert eigentlich? Doch, hast du nicht Politik oder irgendwas studiert?
Ach, Politikwissenschaften wäre ja noch cool gewesen. Nee. Ich habe das Uncoolste, was man studieren kann.
Es gibt Deutsch auf Lehramt?
Findest du das uncooler als BWL?
Oh, ach so.
BWL.
Ja, aber das bringt doch wenigstens was.
Ach, hör auf.
Natürlich, du kannst doch jetzt, ich habe in meiner Vorstellung sind BWL-Leute die selber ihre Finanzen wahnsinnig im Griff haben.
Nicht? Es ist, egal, also ganz ehrlich, ich habe damals, man hatte ja eigentlich nur die Wahl, wenn man ehrlich ist, zwischen Jura und BWL, das war so irgendwie die Entscheidung.
Ja.
Und ich bin dahin, wo die Netteren waren.
Aha.
Und wo meine Kumpels hingegangen sind, aber auch mit einem, ich würde mal, mittleren bis kaum Interesse.
Mhm.
Und habe das einfach studiert, weil ich nichts Besseres wusste.
Okay.
Und habe es dann irgendwann zu lange studiert, um es abzubrechen.
Oh. Aber du hast fertig gemacht.
Ich habe es fertig gemacht, weil ich dachte, ist jetzt ja auch scheiße. Jetzt hast du es angefangen, jetzt machst du es auch irgendwie fertig und so. Aber so im Nachhinein, gut, man weiß nie, wofür es gut war. Jetzt zu sagen, ich hätte es nicht gebraucht für das, was ich heute mache, es war ja irgendwie, der Lebensweg hatte ich ja dann irgendwie dahin geführt. Also sinnlos eben. Ist ja wahrscheinlich alles, was du machst.
Aber du könntest jetzt nicht mehr, sagen wir mal, in diesem Bereich, wenn jetzt jemand sagt, ey Tobi, kannst du mal bitte meine Ablage sortieren? Oder was macht man denn als BWLer? Man kalkuliert irgendeinen Shit und sagt, ey, also, du machst übrigens seit Jahren Minusgeschäft, deswegen läuft's so kacke. So.
Ja, theoretisch ist das so. Theoretisch müsste ich jetzt mit dir über deine Finanzen sprechen können und könnte dir dann sagen, liebe Caroline, überleg dir mal, ob dieses Strickgeschäft vielleicht noch irgendwie zusätzlich was einbringt. Da könnten
das
wir
dauert 100 Jahre stricken.
Ja, ja.
Guck mal, das soll ein Pullover werden. Mir tut übrigens derjenige sehr leid, für den dieser Pullover ist, weil das wird mein erster gestrickter Pullover. Und ganz ehrlich, ne, der wird scheiße.
Der muss getragen und der muss aber getragen werden.
Ja.
Ich könnte dir jetzt aber sagen, wenn ich weiß, wie viele Stunden du brauchst, könnte ich dir möglicherweise sagen, was du dafür verlangen müsstest.
Aha.
Ja, also deswegen, da kämen wir dann vielleicht dann doch
ins Geschäft. Guck mal, das ist jetzt eine Woche. Also ich habe jetzt nicht eine Woche lang gestrickt, aber jeden Abend so ein bisschen.
Aber du, bei mir wäre das noch nicht so weit, weil ich es halt auch gar nicht. Aber es ist wirklich, liebe Leute da draußen, wenn ihr das sehen könnt, es ist ein fantastisches.
Ist eine schöne Farbe vor allen Dingen.
Und es soll ein Pullover werden.
Ja.
Was für ein Teil des Pullovers sehen wir vor uns?
Das wird das Rückenteil. Und ich habe die Anleitung gelesen, ne? Und da war ganz viel, was ich nicht verstanden habe. Aber der Anfang ist, stricken Sie 42 cm Rückenteil normal geradeaus. Und da habe ich einfach angefangen. Also ich weiß halt, wenn jetzt der nächste Schritt kommt, machen Sie jetzt eine Strotzenmasche und eine Spleckabmaschung, dann weiß ich natürlich überhaupt nicht, was ich machen muss. Aber bis dahin, ich laufe halt mal los.
Und du hast aber ein Schnittmuster, heißt die Schnittmuster, eine Vorlage, nach der du das jetzt machst.
Mhm.
Nach der bestimmten, du arbeitest auf eine bestimmte Größe hin.
Ja, ja, also ich habe so
eine Anleitung. Du weißt doch schon, für wen er ist, der Pullover.
Ja, ja, natürlich, natürlich.
Okay, ich will Fotos sehen.
Aber ich meine, es kommt halt drauf an, wenn das in der Größe variiert, dann ist der Pullover für jemand anders.
Oder oversized.
Ja, oversized oder undersized.
Oder undersized.
Oversized ist natürlich sehr schmeichelhaft für meine Strickkünste.
Ja, wollte gerade sagen, das trägt man doch jetzt, oder? Oversized ist doch jetzt der neue heiße, ist das der neue heiße Scheiß?
Ja.
Kennst du dich aus?
Ich kenne mich überhaupt nicht aus.
Nein?
Ich habe aber Freundinnen, die mir ab und zu sagen, was so los ist.
Da kommen jetzt bestimmt auch wieder Zuschriften von entgeisterten Menschen, die sagen, Oversized, das ist sowas von 1999.
Ist es ja auch. Oder? In den 90ern? Ich hab Hosen von meinem Vater angehabt in den 90ern.
Gott, wenn ich Bilder sehe. Das ist ja auch das. Man fand das ja immer in dem Moment super, wie man aussah. Aber wenn du heute Bilder siehst von damals, ich krieg da die Krise.
Ich finde lustig, dass ich mich schon immer fett gefühlt habe. Und wenn ich jetzt Bilder von früher sehe, denke ich, ich war voll dünn. Also ich habe immer, in meinem Gefühl habe ich immer einen fetten Arsch gehabt. Und wenn ich jetzt Bilder sehe, also es gibt Bilder, wo ich sage heute, ja, du hast recht gehabt. Aber es gibt auch Bilder, wo ich denke, ich weiß noch, wie ich dachte, ich hätte einen fetten Arsch gehabt. Hatte ich aber überhaupt nicht.
Also eine Selbsteinschätzung, die du in dem Moment gehabt hast, die
beschissen war.
Ja. Ja, das sind diese Körperbilder, die man von sich dann irgendwie hat, die nicht stimmen mit der Realität, ja, übereinstimmen.
Richtig.
Aber ich muss sagen, ganz objektiv gesprochen, wenn ich mich da sehe, ich sah schon ziemlich kacke aus.
Ja, das gut.
Hab ich damals...
Hattest du so eine Runterfrisur, also alles so runter?
Nee, ich hatte tatsächlich so eine tolle. Oh. Und hatte hinten im Nacken es ein wenig länger
gehabt. Ernsthaft?
Ja, ja. Ganz furchtbar.
Oh Gott, du warst ein totaler Assi dann, oder wie?
Ich hielt das für eine gute Idee.
Aber in den 90ern war das mega out.
Ja, du musst ja sehen, ich habe gern Metal und Mucke gehört und sowas. Und auch
Metal?
Hier, ja, so richtig. Tatsächlich so.
Was?
Ja, Slayer, Metallica, Motorhead, Slipknot. War noch nicht. Ich war wirklich noch richtig oldschool.
Also ich habe auch Guns N' Roses, war eher, aber das
ja,
ist eher so.
Das ja auch, Schuse. Hard Rock und sowas, ja. AC/DC auch. Aber gleichzeitig kam, war ich ja so in der Zeit, wurde ich ja dann so, kam ich so Pubertät und 18, wo dann auch so Rave angesagt war, also Techno. Die Techno-Welle hat mich voll erwischt.
Ja.
Und da war ich so ein seltsames Derivat aus Rocker und Raver.
Okay.
Und hab dann später dann auch so tatsächlich wirklich so Zipfelmützen getragen von der Firma BTKA, Born to Kick Ass.
Gott,
und dann haben wir so diese drei Streifen Trainingshosen angehabt.
Zipfelmützen?
Ja, ja, ja. Und so sind wir rumgelaufen. Ja. Dann natürlich dann die Superstars von Adidas. Und wir sahen aus wie Idioten. Ich war tatsächlich mal mit einem Staubsauger auf dem Rücken in der Disco.
Bitte?
Ohne Scheiß.
Das du warst war ja so, mit einem Staubsauger ja, auf dem Rücken in der Disco? What?
Wirklich, ja. Das war so.
Das war nie so.
Natürlich war das so.
Ey, Entschuldigung, du kommst aus Mainz.
Ja, natürlich.
Ja, ich komme aus Köln. In Köln war niemals jemand mit einem Staubsauger in der Disco. In
Köln war ja auch nicht Techno City. Wir haben um die Ecke von Frankfurt gewohnt. Hier Frankfurt, Omen. Ja, dann Dorian Gray.
Entschuldigung, warum, aber wie, jetzt mal.
Okay.
Wie kommt, also, erstmal, was soll das darstellen, Staubsauger auf dem Rücken? Dann zweite Frage, wie macht man den auf dem Rücken?
Also, es ist so ein bisschen wie, wenn man sich ein Ghostbusters-Kostüm bastelt.
Ja.
Also, du machst da so...
Saugt man sich dann auch so an in der Disco? Also macht man den an? Nee, geht natürlich nicht. Der braucht ja ein Kabel.
Nee, das war ein Alter, der nicht mehr funktionsfähig war, letztlich.
Also, es war ein Kostüm.
Es war sozusagen ein Kostüm. Du warst so ein bisschen eine Mensch-Maschine, technoides Wesen.
Ey, was müssen deine Eltern gedacht haben? Ja. Deine Eltern müssen doch echt gedacht haben, ey, das... Entschuldigung, also da kann ich einen Generationenkonflikt sehr gut nachvollziehen. Ja. Und was macht dein Sohn so? Der tut sich einen Staubsauger auf dem Rücken.
Ich weiß bis heute nicht, warum meine Eltern das so anstandslos akzeptiert haben. Wir haben ja zum Beispiel, wir sind ja immer erst um 2 Uhr nachts los. Ja. Also es ist ja nicht so, dass wir dann.
Alter,
so,
habt ihr doch Drogen genommen?
Ich tatsächlich nicht.
Da wäre ich ja schon am Pennen gewesen.
Das war immer auch ein bisschen ein Problem. Ich hatte zu viel Angst. Ich hatte Bekannte und Freunde, die nicht so viel Angst hatten, die dann wirklich...
After Hour.
Ja. Und bei mir, ich habe da irgendwie immer so ein bisschen mit, war immer ängstlich, was ist da drin?
Ja,
man hört ja so Horrorgeschichten. Ja. Ich springe ja auf sowas an, ich bin ja auch Hypochonder und so.
Ja.
Und dann hast du ja so, wenn du hörst, oh, da ist Rattengift reingemischt, um Gottes Willen, kauf da bloß nichts, nimm da nichts. Habe ich es immer gelassen. Letztlich fand ich aber die Party trotzdem toll. Aber es war dann auch so, dass du dann irgendwann müde warst tatsächlich. Aber um auf die Staubsauger zurückzukommen, der wurde dann irgendwann natürlich schwer und sowas. Aber
das ist total irre. Musstest du den nicht an der Garderobe abgeben?
Nee, das war ja, es waren so Partys, wo alle so. Es gab zum Beispiel einen DJ, der ist im Taucheranzug immer, hat er aufgelegt. DJ Taucher,
gut,
der
ganz
hieß
ehrlich,
auch so.
Ja gut, aber das tatsächlich finde ich jetzt gar nicht so absurd.
Wieso? Wo findest du das denn jetzt bitte
ja,
logisch?
Ja, weil das ist sein Style, das ist sein Ding, der ist der
ja,
Taucher.
Ja, und der Staubsauger war mein Style. Nein, so, und jetzt?
Das ist so, ey, sowas habe ich noch, ich habe sowas noch nie gehört.
Nein.
Das hast du dir ausgedacht.
Nein, wirklich?
Hast du davon noch ein Foto?
Ich müsste, das ist ja auch schade. Es gab ja nicht damals, es gab noch keine Fotohandys oder sowas, ja, zu dieser Zeit.
Sehr schade.
Wobei es auch gut ist, möglicherweise.
Ja, aber warte mal ganz kurz. Aber dann wart ihr auf so, in so einem Club.
Ja.
So. Aber es ist doch eng. Und dann knallen alle mit ihren Staubsauger. Sorry.
Es hat ja nicht jeder, aber...
Sorry, damit... Aua, sorry, Entschuldigung. Was. Und ich bin ein kleiner Mensch. Ich hätte die ganze Zeit die Staubsauger in die Fresse gekriegt.
Ja, aber es ist...
Und dann geht so auf, klappt auf, Beutel raus. Oh, nee.
Also du als Karnevalistin solltest ja irgendwie damit umgehen können, wenn in einem Raum voller Leute Menschen unpraktische Kostüme anhaben.
Ja, absolut. Ja. Aber das ist ein Karneval. Und nicht, wenn man abends oder nachts losgeht in irgendeinen Club. Welchen Staubsauger nehme ich denn? Hast du verschiedene Farben gehabt eigentlich? Oder
nein,
war das so ein 80er-Staubsauger? War der gelb oder orange?
Du machst hier gerade meine Jugend kaputt.
Ich glaube, das machst du ganz allein.
Ich fand das bis eben noch cool, dass ich mit einem Staubsauger auf dem Rücken in der Disco getanzt habe. Ohne Drogen. Und das alles dann, trotzdem irgendwie habe ich dann noch in einer Rockband, Punkband gespielt. Also ich war so ein
du
ganz
bist ja wild. Total schizophren.
Ja, es war Irrsinn, wenn ich drüber nachdenke. Ich war so überall dabei, nie so.
Voll der FDP-Musiker.
Ja.
Ich bin überall dabei, wenn es sein muss.
Ich mache überall mit. Was macht ihr für Rave? Ich bin dabei. Ja.
War ich schon immer großer Fan. Hand,
ich komme gleich zu euch. Ja. Aber letztlich sah ich halt einfach wirklich total schlimm aus. Ja.
Das immer, klingt
weil ich so eine Mischung da war. Und wenn ich das heute sehe, ist es mir unangenehm.
Und deine Frau muss ja auch gedacht haben, was ein netter Typ.
Ja gut, das war ja glücklicherweise dann so in der späteren Zeit. Da hatte ich den Staubsauger schon lange abgelegt, als ich meine Frau kennengelernt habe. Ich würde mal behaupten, mit Staubsauger wären meine Chancen an diesem Abend sehr, sehr gering gewesen. Mhm.
Hast du mal jemand abgeschleppt mit Staubsauger auf dem Rücken?
Nein. Und ich habe es nie verstanden, warum nicht.
Ja, natürlich nicht.
Es muss auf Frauen nicht anziehend wirken.
Stell mal vor, du
aber eigentlich ist doch total geil, weil der Typ signalisiert ja mit dem Staubsauger, ich mache auch Hausarbeit.
Nee, dann ganz. Nee, das signalisiert er nicht.
Nein?
Nein. Ich finde das aber die Vorstellung geil, wenn so filmrissmäßig, du hast doch jemanden abgeschleppt.
Und das Erste, was du morgen siehst, ist ein alter Staubsauger mit zwei Gürteln am Boden. Und ich
also, oh shit.
Was hab ich getan?
Ja, erstmal nur den Staubsauger sehen, ist ja erstmal auch nicht verkehrt.
Ja.
Das ist ja total irre.
Aber ist das wirklich so an dir vorbeigegangen?
Total! Das habe ich noch nie gehört. Ich finde das ja an Karneval auch ganz schön. Die Idee ist es gut. Aber das andere macht.
Warte mal, das kommt bestimmt wieder.
Das kommt bestimmt wieder.
Spätestens jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, denken
sich. Schwer, so ein Staubsauger.
Ja.
Früher waren die ja noch schwerer, oder?
Na klar, das war so ein Alter von meiner Oma. So mit so einem Sack noch, so ein Vorwerk, der den Geist aufgegeben hatte.
Aber nicht dieser, der mit diese Penisverletzungen verursacht hat. Der mit dem Häcksler hinterm Schlauch.
Bitte was?
Es gab einen Dyson. Nee, doch, Dyson war das, glaube ich.
Ja.
Das ist ja kein Vorwerk. Der hatte so eine Häckselmaschine hinterm Ansaugstutzen. Und da gibt es mannigfaltige Eichel- und Vorhaut- und Penisverletzungen, die dadurch entstanden
sind. Jetzt erzählst du mir Dinge, die. Moment mal,
hast du noch nie was von gehört?
Aber Moment mal, das heißt, es gibt wirklich also Menschen, die ihren Dödel in Staubsaugerrohre hinein einführen.
Ja. Ich verstehe auch nicht so richtig, weil es ist ja auch so metallic und naja. Jedenfalls gibt es da ganz viele Verletzungen und da hat meine gute Freundin Charlotte Roche mit Christoph Maria Herbst damals eine Lesung gemacht
Jetzt erinnere ich mich.
Und die hieß doch
auch irgendwie so.
Genau, Penisverletzungen durch Staubsauger und dieses Modell wurde dann so. Und dann haben die den ganzen Abend Lesungen gemacht.
Das heißt, es gibt genug Material dazu, um einen ganzen Abend inhaltlich zu bestreiten.
Ja. Und ich hatte schon zwei Abende, das ist gar nicht so lange her, wo ich mit Freunden lustig auf dieses Thema kam. Und es gab zweimal diverse Nachfragen, sodass ich Charlotte angerufen habe und sie mir dann die Dinge beantworten kann, die ich dann konnte, die ich dann hatte, die Fragen. Und die lustigste Geschichte in diesem Zusammenhang ist, ein junger Mann hat sich die Eichel weggeflext beim Staubsaugerbegatten.
Ja.
Und da ist dann wirklich, da kannst du ja nichts mehr retten, ne? Aber es ist ein Häcksel. Das ist einfach mal, ne? Da ist dann einfach.
Also es riecht so kleinteilig dann auch so.
Goodbye, Penis. Ist einfach goodbye, ne? Es sei denn, du ziehst sehr schnell zu. Aber auch. Ne.
Ja.
So. Der hatte diese Verletzung, furchtbar schlimm und so weiter. Ein paar Wochen später hatte sein Vater dieselbe Verletzung.
Nein. Vom Vater zum Sohn.
Ja, aber ey, ich glaube, das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Der hat sich doch gedacht, wie soll das denn passiert sein? Aber schon mal ausprobieren. Ist das gut? Ich stecke auch nicht so tief rein und dann. Stell mir vor, du verblutest dabei.
Scheiße.
Ich habe letzte Woche gehört, in Dortmund ist ein Polizist, diesen Zusatz finde ich auch sehr lustig, dass der Polizist war, gestorben, weil er in eine Steckdose ejakuliert hat.
Nein.
Doch. Und ich hab mal so eine Nummer gehabt, glaube ich, bei letzten oder vorletzten Programm, dass ich mir vorstelle, wenn man so an so einer absurden Sache gestorben ist, ne? Und dann stell dir mal vor, im Himmel, du kommst in den Himmel an und es ist dann wirklich so, dass dann deine Oma und alle so da oben stehen und sagen, Mensch, du bist ja schon da. Was ist passiert? Und dann musst du so, Krebs. Unfall, Autounfall, möchte nicht drum reden. LKW, ging schnell, ich bin total zermatscht worden, was weiß ich. Ich habe in eine Steckdose gewichst und das kannst du dir ja vorstellen, wie das war.
Oh Gott, makaber, wir lachen drüber, aber klar.
Du kannst doch nicht in eine Steckdose wichsen, Entschuldigung.
Ja, und also rein technisch gesehen Die Sicherung hätte ja rausfliegen müssen. Also da muss aber auch der Elektriker in genommen werden.
Ist es so?
Eigentlich natürlich. Also ich meine, natürlich.
Ja gut, die Sicherung ist wahrscheinlich rausgeflogen, aber ist
zu
auch
spät.
Tot.
Ja, ja.
Wie soll denn die Sicherung, ach, die springt dann so früh raus, dass man nicht stirbt?
Eigentlich soll es so sein.
Dann ich glaube, wir verbreiten hier sehr viel Halbwissen, ganz ehrlich.
Ja. Es muss viel gewesen sein.
Guck mal, das ist dann jetzt so eine Doppelsteckdose, ne? Ich meine, wenn du jetzt ein Fetisch, stell mal vor, du hast diesen Fetisch und stehst, dann bist du ja ständig angetriggert.
Ja, weil Steckdosen sind überall. Damit musst du erstmal.
Aber du.
Wie sind wir denn jetzt
holt man eigentlich sich denn nicht einfach normal einen runter? Warum denkt man denn, boah, die Drecksau, die Steckdose, die wird jetzt.
Oder man guckt sich einen Elektrokatalog an. Also, der Playboy des Steckdosenfetischisten.
Ja,
stell dir mal vor, die Eltern finden unterm Bett stapelweise Konrad-Kataloge mit zusammengeklebten Seiten.
Scheiße.
Was ist da los? Was hat er jetzt? Guck mal da auf der Seite mit den Steckdosenleisten.
Gibt es so Selbsthilfegruppen?
Ja. Hallo, ich bin der Jürgen. Ja,
Mehrfachstecker.
Und ich mag
so
Mehrfachstecker.
Gangbangs mit Mehrfachstecker.
Orgien. Liebe Caroline, wie sind wir denn jetzt bei,
Ejakulat
in Steckdosen gelandet?
Wegen deinem Staubsauger auf dem Rücken.
Richtig, genau. Du warst dann also bei den Freitagnacht-News gewesen.
Ja.
Wo auch viele Steckdosen im Studio wahrscheinlich waren, um hier eine Anknüpfung zu finden, die dann aber nicht befruchtet worden sind. Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus?
Ich sag extra schon nichts mehr, damit du da alleine vorausfindest.
Okay, ich wurschtel mich jetzt wieder ins Thema rein. Und hast du aber auch noch nicht vor der Kamera gestanden?
Doch, dann habe ich ab und zu vor der Kamera gestanden. Also so, man denkt sich dann ja, in der Woche haben die Autoren sich ausgedacht, wir machen den und den lustigen Sketch. Da brauchen wir eine Frau. Praktikantin ist ja da, müssen wir nicht extra zahlen. Dann mach du das doch.
Ja.
Und dann ging es so von ganz kleinen Rollen los bis etwas mehr und mehr Sprechrollen und dann feste Rollen und so. Das ging dann relativ schnell. Und damals war das ja noch so, oh mein Gott, ich bin im Fernsehen. Ich habe mich mit Freunden getroffen und wir haben das abends geguckt im Fernsehen.
Ja.
Und dann war ich so drei
kannst
Sekunden
du dich gut
zu
angucken
sehen.
Im Fernsehen? Kannst du gut gucken, wenn du auf dem Bild, weil ich komme damit nicht klar. Bis heute nicht.
Also schwierig.
Also nein, nicht, das klang jetzt uncharmant. Ich kann dich natürlich angucken im Fernsehen.
Ja, ich weiß schon,
ich kann mich selber nicht so denken.
Ich finde es schwierig, ja. Ich finde es schwierig.
Ja.
Ich finde, das Schlimmste ist so diese, wenn man so eine Nachbearbeitung von einer Sendung macht und dann so kritisch drauf gucken soll und dann besser machen, da will ich mich erschießen jedes Mal. Und auch so ein neues Programm machen, ne? Tryouts gefilmt, sich angucken und so. Oh Gott.
Und das ist ja besonders scheiße, auch weil es ist ja nur eine Kameraeinstellung.
Ja.
Also total gnadenlos, was du dir dann angucken musst. Ja, klar.
Ja, also das finde ich schon schwierig.
Wir müssen hir kurz sagen, hier hängt eine Kuckucksuhr.
Hier hängt eine Kuckucksuhr und es ist einfach mal.
Kommt da auch einer raus? Kuckuck, ich sehe es von hier nicht.
So, ein kleines Kuckuck.
Kuckuck kommt raus.
Ja,
geil.
Komm raus.
Geil. Apropos rauskommt. Also, das war die Schauspielschiene. Und jetzt haben wir uns aber kennengelernt.
Ja, da habe ich gerade angefangen.
Aber bei Nightwash haben wir uns kennengelernt.
Genau.
Auf der Fensterbank gestanden, im alten Nightwash-Salon noch, in der, wie ist die Straße?
Brüsseler.
In der Brüsseler Straße. Und da hast du Stand-Up gemacht.
Ja, da habe ich Stand-Up gemacht.
Was hat dich denn zum Stand-Up gebracht?
Ja, da haben mich alle Leute zu überredet und gezwungen. Ich fand es natürlich eigentlich furchtbar.
Und da wollte ich nämlich mit dir drüber sprechen, weil ich habe dich kennengelernt und du hast immer so eine Hassliebe gehabt zu dem, zu Stand-Up.
Ja.
Du hast es super gemacht, du hast es immer gut gemacht,
aber es
kam immer super an und trotzdem kamst du runter.
Ja, ich war nie da zufrieden und ich fand es auch immer furchtbar vorher. Ich war so aufgeregt und ich habe gedacht, ja gut, ich mache das jetzt ein paar Mal, aber so richtig. Das ist halt so, als Frau, glaube ich, auch, ist man eher kritischer mit sich. So, also ich weiß noch, dass damals, also als ich angefangen habe, da gab es ja nur Männer sonst auf der Bühne. Da habe ich so das Märchen gehört davon, dass es noch ein paar andere Frauen auf der Bühne gibt, aber man hat sich ja nie getroffen. Denn es gab dann immer diese Mixshow-Zusammenstellungen, waren dann ja immer schon, wir haben schon eine Frau, um Gottes Willen, zwei Frauen in einer, das können wir nicht machen. Und ich glaube, da habe ich halt ganz oft auch gesehen, wie Männer so auf die Bühne gegangen sind, total verkackt haben und von der Bühne kamen so und waren so, ja, mach ich halt nächstes Mal ein bisschen hier, ein bisschen anders, da ein bisschen, aber war ich ganz gut. Publikum war ein bisschen lahm, aber sonst gut. Und ich bin jetzt mal, wenn irgendwas nur halb nicht funktioniert hat, wollte ich mir am liebsten den Kopf abreißen. Und deswegen, glaube ich, habe ich dann sehr viel dran gearbeitet und bin dann so wahnsinnig viel besser als die Männer geworden.
Ja. Punkt. Ja, ja, toll. Da muss man auch einfach mal einen Punkt machen, muss es mal stehen lassen.
Nee, weiß ich nicht, aber doch. Ich war schon sehr, hab schon sehr gehadert mit diesem, man steht alleine vor den Leuten und bis ich daran dann richtig so Spaß hatte, gut, das ging dann auch, ja, irgendwann hatte ich ja auch Spaß, aber ich hatte so ein bisschen ein Problem mit diesem, ja, ich will überall spielen, weil ich so selber mir nicht diese Rolle geben wollte von, ich bin so needy, dass ich überall, also ich dachte, ich muss so diese, nein, nein, man muss mich fragen und selber, ich will das alles gar nicht. Weißt du, so, ich will nicht so karrieregeil wirken, das darf man nicht, weil das wirkt sonst zu krass.
Hast du das so empfunden? Also,
ja.
Dich selber so reglementiert,
ja,
auch
ja.
Da?
Ja.
Die Frage ist, woher kommt das? Also wahrscheinlich ist es auch ein gesellschaftliches Problem letztlich.
Ja, dass ich hatte schon das Gefühl so, also, dass ich lieber hätte, dass alle zufrieden und lieb sind und ich jetzt ja nicht mich so in den Vordergrund... Oder wenn ich dann, es war ja auch oft so, dass ich dann an so Mixshows total abgeräumt habe, weil ich dann die einzige Frau war, dann noch ungewöhnliche Sachen gesagt habe und dann bin ich da total abgefeiert worden. Und dann habe ich immer Backstage lieber so getan, als wäre das alles gar nicht so mein Ding.
Damit weil du niemanden, nicht, so nicht wolltest, dass sich jemand schlecht, ja, fühlt oder runtergesetzt,
ja,
fühlt.
Ja, genau. Ja. Ja, ich hatte, glaube ich, irgendwie ein Problem damit zu sagen, ey, das ist das, was ich machen will. Und ich hatte so, er hatte so ein bisschen Schiss, dass Leute sagen, ach, du willst hier so im Mittelpunkt spielen auf die Bühne und so, was ist denn mit dir? Also das ist ein bisschen viel, was du hier willst, ne? Das ist ein bisschen sehr arrogant, ein bisschen drüber und so. Und ich hatte totale Probleme zu sagen, ja, ja, das ist auch ein richtiger Beruf. Ich habe immer gesagt, ja, ich mache das nur so, ich werde noch was studieren, das ist alles Quatsch und so. Bis ich dann irgendwann gedacht habe, so, das ist jetzt mein Beruf und jetzt mache ich das so gut, ich will jetzt wirklich die Beste werden. Also jetzt nicht, ich will die Allerbeste werden, alle anderen sind doof, aber ich habe wirklich Bock gehabt, das dann richtig gut zu machen.
Wann kam denn der Punkt bei dir, wo du gesagt hast, jetzt Schluss mit dieser falschen Bescheidenheit,
ja,
und mit diesem Runterspielen und das ist doch nichts. Wo hast du für dich gesagt, weißt du was, ist mir doch jetzt scheißegal, was die anderen sagen, ich ziehe das jetzt durch?
Das war so, als ich so ein bisschen, ich habe ja ziemlich lange gewartet, bis ich das erste Programm dann wirklich gemacht habe. Ja. Ich erinnere mich noch, und, wie du immer gesagt hast, jetzt mach das doch, jetzt,
ja,
mach das doch.
Ich war ja nicht der Einzige. Nee, ganz viele gesagt, die haben gesagt, Caroline, Mensch, mach doch mal.
Ja. Und dann habe ich es aber irgendwann habe ich dann gesagt, okay, nächstes Jahr so und so vielten ist Premiere. Und dann habe ich genau darauf hingearbeitet, habe Vollgas gegeben und auch nichts mehr von den alten Nummern gemacht. In dem ersten Programm waren dann meine ganzen ersten Bits gar nicht mehr drin. Es war alles neu dann und ab da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt mein Beruf, das mache ich jetzt so gut es geht und ich habe dann natürlich auch total Spaß dran gehabt.
Das war der erste Teil des Gesprächs mit Caroline Kebekus. Der zweite Teil kommt direkt nächste Woche.